Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adeptus Geilmann. Und da ist wieder das Salim-Bilderrätsel, das ist jetzt Tradition. Ihr könnt jetzt das Video anhalten und in die Kommentare schreiben, auf was teasert Salim? Was werden wir in dieser Folge besprechen?
Und ich werde es auch ein bisschen deutlicher dann auflösen, wenn wir darüber reden, werde ich die Geste nochmal machen.
Ja.
Damit man weiß, worauf ich mich bezogen habe, weil das ist ja nicht aus dem Nichts.
Weil ich glaube, letzte Folge haben die Leute das noch nicht so,
die haben es noch nicht so
komplett
ganz
gecheckt.
Ja.
Aber das wird eine coole Tradition.
Genau, das machen wir.
Ja.
Gut.
Aber bevor wir jetzt so richtig ins, also ich meine, man sieht ja auch immer auf dem Thumbnail eigentlich, worum es geht. Aber man kann sich das ein bisschen erschließen.
Ja, stimmt, okay.
Aber man kann ja versuchen, blind auf die Folge zu klicken oder so. Bevor es losgeht, scheiße, das habe ich voll vergessen, noch mit dir zu besprechen. Wir müssen ja noch so einen kleinen so Adeptus Geilmann Orga-Talk machen, aber ich will das auf jeden Fall in dieser Folge einmal ansprechen. Das Spotify-Thema.
Ah, ja, ich habe es gelesen, öfter.
Ja, die Leute wollen unbedingt Spotify haben und ich sag mal grob, ab irgendwann September. Also wir formieren uns jetzt im August so ein bisschen und versuchen mal einen richtigen Plan reinzubringen, wann was passiert und so, wie die nächste Zeit aufgebaut ist. Und wenn das steht und so ein bisschen diese Vorproduktion im August ready ist, dann gehen wir da auch mal in diese anderen Themen rein. Dann mache ich mal ein Spotify, ich mache uns mal einen Instagram-Account und sowas. Es gibt es natürlich nicht nur auf Spotify, sondern auch in allen anderen Podcatchern. Da machen wir dann so ein RSS-Feed und ja, das wollte ich einmal kurz direkt weghaben, das Thema. Mhm. Aber bevor wir jetzt ins große Thema reingehen, was geht denn so? Hast du irgendwas Warhammer-mäßiges konsumiert neben den anderen Themen? Oder gibt es irgendwas, was dir auf der Zunge brennt?
Tatsächlich dadurch, dass ich Spotify Premium mir jetzt mal nach Jahren geholt habe und ich gemerkt habe, die haben ja ganz, ganz viele Warhammer-Hörbücher dort einfach, bin ich ja von Audible nicht mehr so abhängig. Mhm. Weil das war immer so, okay, holst es dir jetzt, machst es jetzt. Und da habe ich das immer so punktuell benutzt. Ist für mich Katastrophe, weil ich springe halt in jedes Hörbuch mal rein. Und jetzt habe ich Leviathan, habe ich damals auf Englisch gehört. Jetzt höre ich spaßeshalber mal auf Deutsch, weil ich Tyranniden jetzt gerade mache. Weil es war jetzt so nach Ultramarines die große Frage. Du kennst das ja sicherlich, oder vielleicht kennst du es, vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe mir einen Batzen Space Marines geholt und es war eigentlich so dieses Ziel, ich mache einmal 2000 Punkte fertig, gehe auf Turniere, spiele, das war so das höhere Ziel und mache die irgendwie so gut wie möglich und das habe ich gemacht und es war wirklich, es war eine geile Zeit, weil ich so, ich hatte halt wirklich jeden Abend, wo ich wusste, du setzt dich hin, du malst ein bisschen und es geht los.
Jetzt muss ich an diesen Song denken, weil das, du erzählst ja jetzt gleich auch, dass es dann vorbei war. Du warst so, es war eine geile Zeit.
Ach so, ja, ja. Und dann war das so rum. Dann bin ich auf mein erstes Turnier, auf mein zweites Turnier. Dann habe ich irgendwie Anerkennung bekommen für dieses Projekt. So, und dann stand ich da. Dann habe ich mir noch so ein bisschen Kleinscheiß, um an der Liste zu basteln. Und dann habe ich irgendwie knapp 2500 Punkte Space Marines bemalt. Und dann stehen die halt da und dann ist halt fertig.
Und dann ist man wieder Junge bei Toy Story, der den Robert Geilmann in der Hand hat und ihn so fallen lässt.
Den würde ich, Geilmann würde ich niemals fallen lassen. Mein Geilmann. Ich hab das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte eine Armee, wo ich spontan sagen kann, so wie gestern mit Bobo, hey Bobo, lass treffen, wir spielen 2000 Punkte. Und dann komme ich und habe eine komplett bemalte Armee. Wunderschön, auf dem Feld, fertig, aus. Ich bin jederzeit bereit, Warhammer zu spielen, weil ich musste sagen, in der Vergangenheit, in der 9. hatte ich halt meine T-Suns und davor war ich aus dem Hobby raus und danach war es immer so, ja, ich fange jetzt Soros an und habe dann irgendwie beim Malen nach 1200 Punkten aufgehört zu malen. Und es ist so, das Projekt ist so stehen geblieben. Aber so von Anfang bis Ende mal ein Projekt durchziehen, das waren jetzt so die Space Marines im Jahrzehnten. Und da habe ich losgelegt und ich bin auch super happy. Wir können jetzt uns verabreden und wir spielen los. Das war mein Ziel und es ist erreicht. Und dann habe ich aber auch dieses Projekt down gehabt, das ich auch manchmal beruflich habe, weil ich halt viel Projektarbeit mache. Das Projekt ist dann so fertig und es bricht so eine Routine einfach weg.
Ja.
Weil ich gehe ja dann abends nicht mehr ins Malzimmer oder ich nutze jetzt nicht meine Zeit, wo ich weiß so, ja, jetzt hättest du eigentlich Space Marines bemalt und ich war völlig lost. Hab meine Soros rausgeholt, hab dann halt schon erzählt mit dem Farbschema und mit den Farben, die ich da benutzt habe. Ich würde das komplett neu aufziehen, weil ich geskillter bin im Malen. Ja. habe aber keinen Bock, alles zu entfärben und neu zu machen.
Das macht ja, kein das Mensch so. Ich. Das macht keinen. Das ist scheiße.
Das macht ja niemand. Und dann habe ich auch meine T-Suns, finde ich ultra hässlich. Die habe ich in der 9. bemalt. Ich wüsste halt jetzt mit Airbrush und allem drum und dran, ich könnte es viel besser machen. Ich müsste die aber alle wieder irgendwie entzaubern und entmalen oder nee, entfärben.
Entzaubern.
Ich müsste die halt.
Du müsstest die alle zu Staub machen.
So, ich müsste halt die Farbe runterkratzen und das wäre halt irgendwie Arbeit und es sieht halt auch nie geil aus. Also es geht immer ein bisschen was verloren. Egal wie lange du das
Zeug einlegst. Ja, ich finde, das größte Ding ist auch so, das fühlt sich nicht so clean an. Also ich meine, das ist vielleicht ein bisschen jetzt so ein Luxus. Problem,
ja.
Weil natürlich ist es auch geil, wenn man irgendwie jetzt keine Kohle hat, um sich jetzt super viel neu zu kaufen oder so. Oder ich meine, ich bin ja, spreche auch aus einer sehr privilegierten Warhammer-Position, weil wir eben halt auch sehr viele Dinge gesponsert bekommen. Zum Beispiel jetzt beim Raccoon Rumble, da kommt jetzt auch ein, ich weiß nicht genau, wann der Podcast jetzt online kommt, aber in ein paar Wochen kommt da ein Video, wo ich ein Testfarbschema mache und da auch erzähle, ey, wir kriegen halt fürs Raccoon Rumble von Games Island einfach eine ganze 2000-Punkte-Armee gesponsert. Aber wenn man natürlich mit einem so das Hobby wirklich Hobby ist und man ein bisschen auch auf die Kohle achten muss, ist das natürlich ein geiler Weg, dann einfach so vollgeschlonzte Sachen zu kaufen oder so, die zu entfärben oder alte Sachen nochmal neu zu bemalen. Aber ich habe da auch so, ich bin dazu verwöhnt, weil ich finde so, bei meinem Projektablauf macht es mir total viel Spaß, wenn ich halt das so aus der Box rausnehme, das aufbaue und dann halt anmale, so, und wenn das alles so in diesen cleanen Ablauf hat irgendwie.
Und du fängst es halt an und ziehst es durch. Und das war halt so ein bisschen das Problem, dass es ärgert mich halt auch, weil ich hab Soros, meine Celestine ist in der Verpackung eingeschweißt. Ich kann sie aber auch nicht verkaufen, weil ich mir immer sage, irgendwann bemalst du die so richtig geil.
Ja.
So. Und ich habe halt auch noch, ich habe jetzt alles so weit aufgebaut, sind eigentlich die Verpackung ist noch original verpackt. Und dann habe ich, glaube noch eine Packung Seraphim original verpackt und das war's. Der Rest ist aufgebaut. Aber ich habe halt immer noch so 10 Modelle aufgebaut, die ich bemalen muss. Ich habe immer noch den Immolator, den ich bemalen muss. Und das steht so da und ich denke mir, ja, ich bemal die jetzt. Aber die sind so 5% geiler als das, was ich bisher bemalt habe.
Ja.
Und das fällt einfach raus.
Ja.
Und deswegen hatte ich dann nicht so Bock. Und jetzt habe ich mir gedacht, scheiße, was machst du? Necrons habe ich alle bemalt, habe aber jetzt auch gerade nicht so die Ambition, das zu erweitern, das Projekt. Und dann bin ich auf Tyranniden gekommen. Weil ich mir dachte, du hast die Leviathan-Box hast du dir geholt, hast da die Homaganten bemalt, die 20, und die kleinen anderen Ganten, diese Miniganten, die Neuroganten. Ja. Und der Rest.
Ich glaube, die habe ich noch nicht einmal live so bemalt auf dem Tisch gesehen.
Aber die Leute spielen das. Also laut Goonhammer gibt es die ein oder andere Liste, die das nutzt, weil die Synapsenregel wurde ja ein bisschen gebufft, dass sie jetzt auch plus 1 Stärke im Melee kriegen. Das heißt, du spielst es mit dem Neuroganten und hast die halt als erweiterte Bubble. Weil die erweitern, die Sonderregel ist, dass die Bubble erweitern von den Synapsen-Dingen. Du willst halt irgendwie alles in Synapsenreichweite haben. Spielkram. Und da habe ich das bemalt, aber der ganze Rest war nicht bemalt, sondern der war so angesprüht. Das war so, da hatte ich meine Airbrush schon und das waren so meine ersten Airbrush-Versuche, wo ich dann auch beim JGR von René habe ich so gequatscht, so welches Farbschema nehme ich und der hat mir da so eine Empfehlung gegeben und ich habe so angefangen zu sprühen. Und das ist so, es sind so halb angesprühte Figürchen, die da so rumliegen und ich denke mir so, jetzt machst es.
Ja.
Weil das Ding ist, die sind nicht so alt wie meine Soros. Das heißt, da war ich schon auf einem gewissen Level. Ich merke natürlich jetzt auch, ich könnte es geiler machen. Aber das ist so, dass ich sage, okay, die Liste, die ich mir getippt habe, da ist viel von der Leviathan-Box nicht mit drin, nicht mit dabei. Deswegen wäre es jetzt auch nicht so schlimm, weil ich habe noch die Christmas-Box von den Tyranniden vor 2 Jahren. Die hatte ich im Keller stehen, die habe ich aus dem Keller geholt. Und ich habe jetzt noch so, ich hatte noch einen Tyrannofax. Das heißt, ich habe diese Boxen original verschweißt und ich weiß, hier kannst du richtig reingehen.
Geil.
Und habe angefangen zu malen und habe halt einfach gemerkt, das habe ich dir auch geschickt, Soros war super scheiße für mich, war ein übelster Abfuck, da Motivation zu kriegen. Und ich war super sad, weil ich mir dachte, okay, ich habe gerade so ein Hobbyloch und das hat mich aus dem Hobbyloch geholt. Scheiß Chitinpanzer bemalen.
Das ist aber auch geil, also weil Tyranniden einfach so, die machen einfach Bock.
Ja.
Weil die sind so, weil Soros ist so, wenn die fertig sind, sehen die mega cool aus.
Ja.
Aber die sind so ein Pain anzumalen.
Ja.
Also Also dann ist da nochmal irgendwie ein Baby, irgendwie was fliegt dabei und dann hast du da nochmal irgendwie so eine Kiste mit Knochen, dann hast du irgendwie diese ganzen weißen Details und so. Mhm. Und du musst, die müssen ja auch clean sein,
ja,
damit die cool aussehen. Ich finde, Soros sind eine der wenigen Factions bei 40k, die man, also die, man kann die auch Grimdark anmalen. Und es kann trotzdem cool aussehen,
mhm,
aber meiner Meinung nach leiden die am meisten darunter, wenn man sie Grimdark anmalt. Bei den meisten anderen Fraktionen finde ich, dass man super gut einfach halt ein bisschen mit Ölfarben und sowas rummatschen kann und man hat halt super schnell ein Ergebnis, was geil ist. Und so sind aber einfach irgendwie kompliziert, so, ja.
Und sie sind genauso wie in der Lore, sind sie einfach so unforgiven. Wie sagt ja, man, unbarmherzig. Die verzeihen dir einfach nichts. Jeder Pinselstrich, den du bei Soros verkackst, den siehst du. Und gerade wenn du ihn selber bemalt hast, und ich bin da so ein Typ, das geht mir schon bei den Space Marines so, wenn Leute sagen, oh, die Ultramarines sehen ja voll geil aus. Mhm. Und ich denke mir so, aber der eine Typ dort, der dort hinten in der scheiß Ruine steht, ich weiß einfach, dass bei seinem Knie, das sieht nicht sauber aus. Ich weiß das, mich stört das. Bei Soros ist es noch viel schlimmer. Ja. Weil du stellst die hin und du weißt einfach, das sieht kacke aus. Wenn du da nicht präzise arbeitest, die sehen so schnell so scheiße aus.
Ja.
Das ist so, Tyranniden sind da so wholesome, weil die sind dadurch, dass das halt eine Bioform, also so Biomasse ist, weißt du einfach, wenn du die Haut bemalst und da ist irgendwie der Pinselstrich nicht akkurat, sieht es halt aus wie gewollt, weil in der Natur ist auch nichts symmetrisch, in der Natur ist es auch einfach manchmal ein bisschen weird und dann ist ja halt mal so ein roter Schlons weiter oben als auf der anderen Seite, weil ist halt einfach so, wir sind ja auch nicht symmetrisch und da wirkt es halt einfach cool. Ja. Also Tyranniden ist halt auch ein easy Projekt und deswegen macht es Spaß und deswegen war das so ein Moment. Da gibt's ja dieses Meme von dem Typen, der dann in dem Stein leckt und sagt, oh, Steine lecken, das ist es.
Das kenne ich nicht, glaube ich.
Das habe ich dir geschickt, den Link dazu. Ja? Das ist so, der leckt so an dem Stein und so, ja, Steine lecken, das ist es. Und das war so dieses Gefühl von, ich habe diese Chitinpanzer bemalt und habe gemerkt, ah, meine Hobbylust kommt wieder zurück und dachte mir, ja, Chitinpanzer malen, das ist es.
Das hast du an den Pyraniden geleckt.
Da habe ich an den Pyraniden geleckt und war so, ja, ich bin wieder in meiner Welt, es macht wieder richtig Bock. Und diese diese Christmas-Box, das war auch wichtig, weil ich habe die im Keller stehen gehabt und immer, wenn ich was aus dem Keller geholt habe, habe ich auf diese Box geguckt und ich finde diese Box so fett und dachte mir, das ist eigentlich traurig und das darfst du niemandem erzählen, dass sie fast 2 Jahre dort stand, weil die Geschichte ist, ich habe mich super auf diese Box gefreut. Also ich habe Leviathan habe ich gekriegt im Sommer und dann im Winter kam ja diese Box, also 2 Jahre in der Vergangenheit. Und ich fand diese Box ultra fett. Da war der Non-Emissary, den ich unbedingt wollte, weil ich das Modell überragend finde. Da waren die neuen Homaganten drin, 20 Stück, richtig nice. Da waren die neuen Gene-Stealer drin, richtig nice, 10 Stück. Und es war ein Hive Tyrant. Also auch so vom Wert war das einfach, war eine richtig geile Box. Und ich habe mich super gefreut. Und das weiß ich noch, ich hatte neben meinem Hauptjob noch einen Nebenjob genommen, weil ich wusste, das war auch in dem Jahr habe ich erfahren, dass ich Vater werde in dem Dezemberjahr und wusste, okay, du musst super viele Sachen für den Jungen kaufen, es wäre ganz gut, wenn du noch ein bisschen Geld beiseite hättest und dann hatte ich so das Bedürfnis von, für mein Sicherheitsgefühl, ich nehme noch einen Nebenjob. Hab diesen Nebenjob gemacht und das war so ein Lieferdienst, war übelst abgefuckt. Ja. Hab aber dann so für ein paar Monate einfach Geld zusammengelegt und hab das einfach platziert, weil ich mir dachte, wenn irgendwas passiert, da bist du auf der sicheren Seite und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss als Vater, muss ich finanziell sicher aufgestellt sein, anders als als Single.
Ja,
das
war so ein bisschen andere Verantwortung
einfach. Genau,
wenn
genau.
Selber mal einen Monat reinscheißt und dann sitzt man da ohne Kohle, dann steht man das durch als erwachsener Mensch so, aber wenn dann halt noch so ein
Ich kann so viel spoilern, das war ein bisschen eine Überreaktion. es gab nicht einen Tag, wo ich mir dachte, Gott sei Dank hast du diesen Nebenjob gemacht, Gott sei Dank hast du das Geld zurückgelegt, weil es war so, ich hätte es auch mit meinem normalen Job hingekriegt und Geld zurücklegen können, es war aber so eine Übersprungshandlung von, okay, ich brauche alles was geht und hatte diesen Abfuck-Job, den ich aber auch deswegen nicht lange gemacht habe. Und ich weiß noch, um 11 ging diese Box online zum Vorbestellen. Und ich war schon im Lieferauto und dachte mir, scheiße, du musst diese Lieferung machen, du musst aber diese Box bestellen. Und ich habe die mir in den Korb reingeballert, habe das Handy dann weggelegt und bin losgefahren, weil kein Handy am Steuer. Aber das Problem war, als ich an meiner Destination, an meinem Zielpunkt angekommen bin, war halt die Box schon wieder aus dem Warenkorb, weil es gibt ja diesen, du darfst es nur dann 15 Minuten im Warenkorb haben bei diesen Vorbestellungen, damit du das halt nicht hortest im Warenkorb. Und dann war das raus und das war komplett ausverkauft und ich war in diesem scheiß Nebenjob, in diesem scheiß Lieferauto und ich war nur traurig, weil ich mir dachte, wegen dieser Kacke hier gerade kann ich mir diese Kacke nicht holen, die ich so unbedingt wollte.
Das war so, wofür du auch das Geld brauchst, also mehr oder weniger aufgebaut hast.
Für meinen Sohn. So, und ich war super, super sad und super unmotiviert für den Rest des Tages. Und zwei Tage später, ich habe mir so eine Erinnerung eingestellt, weil ich diese leichte Hoffnung hatte, dass diese Xmas-Box nochmal nachgelegt wird, was ja eigentlich nie passiert. Und irgendwie gab es dann nochmal, zwei Tage später waren dann nochmal 4 Stück,
ja,
vielleicht zurückgegeben oder wer weiß, noch 4 Stück. Und da war ich in meinem Hauptjob und ich habe das gesehen und ich war sofort so, entschuldigt mich, so aus dem Meeting gerannt, entschuldigt mich, ich muss mal schnell, dringend aufs Klo, zack, 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 eingetütet und habe die Bestätigung bekommen und war so, ich habe diese Box, ich habe das jedem erzählt, ich habe das meinen Kollegen erzählt, der eine, der dann anfing mit Warhammer, dem habe ich das erzählt, dem habe ich mich so ein bisschen damals dann geöffnet und meiner Partnerin habe ich das erzählt und ich habe gesagt, du, egal wie die Geburt wird, egal wie dieser Sohn wird, das ist der schönste Tag meines Lebens. Da hat sie rollt heute noch mit den Augen. Ich habe dann, und dann war die halt 2 Jahre im Keller. Und immer wenn ich daran denke, das war der schönste Moment meines Lebens, diese Box zu bekommen. Und dann war die 2 Jahre im Keller. Was bist denn du für ein Idiot? Und jetzt habe ich die aus dem Keller geholt. So stolz wie Bolle, dass ich sage, ich hab gewusst, du verkaufst die nicht, weil irgendwann machst du das Projekt. Und das ist der Moment.
Ja.
Und ich bin da wirklich, wie als hätte ich eine Trophäe in der Hand, kam ich da aus dem Keller mit einem Strahlen. Hab gesagt, komm mal her. Und dann kam Anni und ich hab gemeint, nee, komm mal mit dem Jungen. Dann hab ich gesagt, Junge, das war der schönste Tag meines Lebens. Ich erzähl dir das kurz. Es gab dann nur noch 4 Stück und ich hab's dann noch gekriegt. Ich bin aus dem Meeting gerannt. Ich hab da eingeloggt. Ich hab die Bestätigung bekommen. Ich war so, so happy. Und er war so, Neng, Neng. Es war so Neng, Neng. Es war so Neng, Neng, das glaubst du gar nicht. Und dann habe ich mir die Box hingestellt. Ich habe sie immer noch nicht geöffnet. Weil ich mir gesagt habe, du bemalst erstmal die Leviathan-Box-Figuren. Da sind auch nur noch 6 Stück. Also ich habe die bald durch und dann fange ich endlich an. Und ich glaube, ich werde das so zelebrieren. Ich werde an dem scheiß Gussrahmen riechen. Ich wollte lecken sagen. Lecken ist ein bisschen zu viel. Vielleicht mache ich auch das. Aber ich werde das so zelebrieren, diese scheiß Box zu öffnen nach 2 Jahren und diesen Non-Emissary aufzubauen. Das wird, da werde ich euch noch, werde ich Jahre von erzählen. Geil. Das wird richtig gut. Ich bin wieder voll im Hobby. Ich mache jetzt 2000 Punkte Tyranniden. Nicht ganz so brutal wie die Space Marines. Also, dass ich mir jetzt auf einen Anhieb irgendwie Haufen Zeug hole, sondern peu à peu.
Ja, du hast ja jetzt aber auch nicht geil. So dieses, nicht so diesen Druck von, ich will dann reinzocken, weil wenn du zocken willst, dann hast du ja.
Ja, das stimmt, weil ich weiß
die
halt,
Ultramarines
ich werde
da, dann kannst du die auspacken so.
Ich werde Ultramarines auch beim Raccoon. Das war ja auch immer so das Ziel. Ich habe das auch gestern gegen Bobo gemerkt. Das ist halt einfach, wenn du eine Fraktion mehr als nur 1-2 Mal spielst, dass du es macht so viel aus, dass du die Regeln intus hast, dass du darüber nicht nachdenken musst, dass du ganz genau weißt, der bewegt sich so, der schießt so, dass du es einfach so im Kopf hast, dass du kannst dich auf einmal auf ganz andere Dinge fokussieren.
So macht so ein Turnier auch mehr Spaß, weil wenn man dann nicht die ganze Zeit irgendwie nur mal blättern muss oder so oder die ganze Zeit ist so, fuck, wie ging das nochmal und so.
Und eine neue Fraktion.
Wenn man einfach so auf Autopilot gehen kann, einfach zocken kann.
Genau.
So,
ich kenne die Regeln, ich weiß, ich kenne meine Stratagems, ich muss nicht einfach so, hab ich jetzt für diese Situation ein Stratagem? Nee, ich weiß, dass ich das hab. Und zünde es dann halt oder zünde es halt auch nicht.
Ja.
Und das wird richtig, richtig nice. Also deswegen ist es gerade so mein Projekt.
Geil.
Tyranniden, was geht bei dir?
Bei mir ging gar nicht so viel eigentlich. Also wir hatten halt so Paintomancy Jahresabschluss quasi. Also so, es war so, wir sind jetzt gerade bei Paintomancy in der Sommerpause. Das heißt, da war so ganz viel Orga-Kram, ganz viel Vorbereitung irgendwie. Deswegen ist so ein bisschen viel Hobby flach gefallen. Ich habe jetzt angefangen mit meiner Rock'n'Rumble-Army. Ich mache jetzt so Samurai Space Marines.
Ich sehe sie
da. Ja, das nice. Ist, ich will da gar nicht hingucken, weil das hat mich so frustriert. Ich habe gestern meine Airbrush so reingeschissen. Und eigentlich war ich so, Montag, war so erster Tag der Sommerpause. So, ich war so, geil, jetzt 4 Wochen ist Sommerpause. Heute setze ich mich auf mein Fahrrad, fahr los und dann male ich geil irgendwie so 5 Intercessor an, dann spray ich die und dann komme ich schon voll weit und dann mache ich die vielleicht morgen sogar schon fertig und dann kann ich schon mit der nächsten Box anfangen. Und dann habe ich irgendwie 4 Stunden mit meiner Airbrush rumgestruggelt und das war einfach ein schmerzvoller Tag. Aber ja, da bin ich so ein bisschen am Überlegen, könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben. Weil früher war für mich so, waren so Homebrew Space Marine Chapter ein Riesenthema. Und ich wollte immer alles so Homebrew haben. Ich wollte jede Armee immer so irgendwie converted haben, dass irgendwie ein Detail anders ist. Und ich wollte immer so eine eigene Lore haben. Und das hat so in den letzten Jahren bei mir extrem abgenommen. Also schon länger. Also ich würde sagen, so in dem Bereich so 14, 15 bis so 19, 18, 19, so, da war ich da so voll, so, ich brauche Homebrew Space Marine Chapter. Und dann bin ich da so ein bisschen raus und dann habe ich das jetzt die letzten Jahre sehr enjoyed, einfach nur mich so reinfallen zu lassen und mir nicht so viel Gedanken darüber zu machen. Und bei denen habe ich jetzt überlegt, habe ich da vielleicht Bock, so ein bisschen Homebrew-Lore zuzuschreiben irgendwie zu dem Chapter?
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob du eine Lore im Kopf hast.
Ja, noch nicht so richtig. Also es gibt natürlich so, beim Malen denkt man so über bestimmte Sachen dann natürlich nach. Wie könnte das sein? Wie könnte das aussehen? Aber da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch sowas contentmäßig interessiert. Mhm. Weil ich glaube, so nur für mich privat weiß ich nicht, ob ich da Bock hab, so die dann mich da hinzusitzen und so zu schreiben. Weil wenn die Leute so sind, ey, uns würde das auch interessieren, dann ist, glaube ich, die Motivation noch mal größer, sich da mal hinzusetzen und so einen richtigen Text irgendwie zu schreiben und so. Weil ich will ja auch ein paar eigene Artworks erstellen für die. Ich habe da sowieso schon von dem Max, der uns auch die das Thumbnail und so und Profilbild für Adeptus Gamer gemacht hat, der hat mir letztes Jahr zum Geburtstag so ein Bild geschenkt, wo er so ein Samurai Space Marine gemalt hat. Das war so ein bisschen, das war witzig, weil das war, glaube ich, muss ich ihn nochmal fragen. Ich glaube, er hat einfach nur gedacht, der mag Samurai, der mag Space Marines. Und da hat er den Samurai Space Marine. Ich weiß gar nicht, ob der wusste, dass das für mich ein Riesenthema ist. Oder vielleicht habe ich es nochmal erzählt, aber bin ich mir nicht sicher. Aber wenn das ein Ding ist, dann schreib das mal in die Kommentare. Ja.
Ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Crusade, weil ich glaube, dann entwickelst du während des Spiels deine Story. Ja. Du hast deinen Planeten, du hast deinen Orden und dann spielst du da irgendwie die Ordensgeschichte und dann kommt das ja Stück für Stück raus. Also Crusade ist immer in meinem Kopf.
Könnte schon cool sein.
Ist immer in meinem Kopf und ich habe jetzt auch letztens mir mal das Leviathan-Regelbuch, das hat ja die kompletten Tyrannidenkrieg, also praktisch das erste Crusade-Erweiterungsbuch hat das ja drin etabliert. Und das ist schon sehr, sehr nice. Vieles ist mir gerade noch ein bisschen zu kompliziert und ich weiß nicht, ob das bockt, dass du jetzt für jede Einheit irgendwie so dein Sheet hast, wo du dann irgendwelche Sachen ankreuzt und irgendwelche Punkte vergibst. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, aber die Missionen allein schon sind so super cool mit irgendwie Notruf absetzen oder Biomasse einsammeln oder dann hast du eine Mission, da sind die da ist so eine Armee startet, Tyranniden starten komplett in Reserve und dann hast du eine Aufstellungszone und dahinter ist noch eine Aufstellungszone und du musst so ein Fluchtding spielen, dass du halt fließt und umso mehr Modelle du auf die andere Seite kriegst, umso mehr Punkte kriegst du. Also die haben da ziemlich coolen Scheiß. Und die haben halt auch auf der Seite so Empfehlungen geschrieben, okay, wenn ihr eine Kampagne spielt, plant mal ein Spiel alle zwei Wochen, dann dauert das XY Monate so. Ja. Also so eine kleine Voraussicht, dass man irgendwie einen Rahmen hat. Und ich glaube, das musst du bei einer Crusade, ich glaube, du darfst es nicht zu groß, also die erste Crusade darf nicht zu groß sein.
Ja.
Ähnlich wie bei einer D&D-Session, da haben wir ja auch so ein One-Shot gehabt, so als Einführung. Weil ich glaube, wenn du da ganz ins Große gehst, dann verlierst du dich da schnell.
Ja.
Deswegen behalt die mal im Auge für unser Crusade, weil wir machen Crusade.
Ja, das auf jeden Fall. Dann aber das machen wir zur 11.
Okay.
Ja.
Gut.
Weil vor der 11. will ich nicht so ein großes Thema irgendwie starten.
Okay.
Weil dann ist man nachher so im Finale und dann ist aber schon so eine neue Edition und sowas. Aber ich glaube, bei denen werde ich mich vielleicht so ransetzen, weil ich glaube, dass ich habe eine Idee, aber ich arbeite die vielleicht mal aus, die ganz gut auch ohne Crusade funktioniert, aber ich check das auf jeden Fall für andere Sachen. Weil ich will ja auch so gerne nochmal Chaos Space Marines nochmal neu starten und so. Und da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ja. Und ansonsten, ich bin ein bisschen Heresy neugierig. Ich habe ja meinen Angron hier, also ich habe mir damals, als wir in London waren, als ich mir auch hier den Frosch Angron hab stechen lassen. Da habe ich mir den Heresy Angron gekauft in der Warhammer World, weil ich war so, ey, in dem Jahr kam World Eaters raus, ich habe mir Frosch-Agron stechen lassen. Wenn ich jetzt eine Sache in der Warhammer World kaufe, dann muss es eigentlich ein Agron sein. Hab den aber halt auch bis jetzt nicht ausgepackt, weil ich hatte jetzt die Zeit davor nicht so richtig die Motivation, weil ich bin dann doch, was so das Malen und so angeht, sehr spielorientiert. Also ich habe selten Motivation, jetzt was anzumalen, wo dann nicht das Ziel ist, das auch auf den Tisch zu stellen zum Zocken, sondern einfach nur so für die Vitrine. Da schaffe ich es dann nicht so richtig, die Motivation aufzubringen, zu sagen, ey, ich bemale jetzt einfach mal nur dieses Modell und dann steht es da irgendwie. Für mich muss es irgendwie einen Nutzen haben. Und jetzt fangen ja alle bei mir im Hobbyclub halt Heresy an. Und da saß ich dann auch letzten Samstag da und habe mir diesen Angron nochmal angeguckt und war so, ey, ich pack den jetzt mal aus und guck mal, ob der, wie der so gegossen ist, ob der gute Qualität hat, weil das ja bei Forge halt immer so ein bisschen swingy ist mal. Und dann war ich so, ey, der ist schon fett. Also das Gesicht sieht schon geil aus. Und da war ich echt, weil es ist ja, Angron war ja, glaube ich, der erste Primarch, der für Heresy rausgekommen ist.
Ach so, okay.
Irgendwie 2011, 12 oder so. Also das Modell ist auch schon wirklich alt. Aber dafür sieht er echt stark aus. Kann ich ihn gleich mal kurz zeigen.
Ich war ja gestern in eurem Club, um mit Bobo zu spielen. Und ich muss sagen, also er hat mir auch erzählt, die sind alle im Club sind gerade super Heresy am Start. Und ich würde mich gerne mitbegeistern lassen. Und ich wäre gerne auch mit im Hype. Und natürlich habe ich mal so ein bisschen geguckt, was gibt's so für Armeen, was gibt's so für Modelle. Und ich komme halt mit dem Look and Feel nicht so zurecht. Das ist halt so ein bisschen, ich habe mir auch Paintomancy das Einstiegsspiel angeguckt und klar, die Modelle sehen fantastisch bemalt aus, also keine Frage, so die Emperor's Children und die Imperial Fist sehen krass aus, aber es war jetzt so, das hat mir nichts gegeben. Also viele schimpfen auf die Primaris, aber ich bin am Ende so, was die Rüstung angeht, die Helme, die Schulterplatten, all diese Dinge, die so etabliert sind bei Space Marines, das brauche ich. Ja. Und das, so diese ganzen Mark 8 oder Mark 2
waren das.
Mark 2, Mark 8 ist ein bisschen weit voraus, genau.
Mark diese 8 ganzen, ist, glaube ich, die, ist es die Errant-Rüstung oder ist es Mark 7?
Boah, da bin ich raus. Da bin ich komplett raus, aber diese. Ja, auch diese neuen Jump Packs, also wenn ich mir da so die Primaris Jump Packs angucke, wie sie da irgendwie, ne, so zack, 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 und dann hast du halt die Heresy, ich hab mir irgendwie Ventilatoren auf den Rücken gebastelt, denke ich mir so, ist nicht so mein Fall.
Also ich verstehe das, ich finde, ich bin da auch nicht so, ich finde nicht alles so geil bei Heresy, aber ich glaube, ich gehe da irgendwie einmal rein und mach mal so 3000 Punkte. Weil ich will mal diesen Angron anmalen. Mein größter Struggle ist da so diese Customization. Weil eigentlich ist es ja cool, weil es kam ja jetzt auch gestern dieses Legacy-Dokument raus, wo du dann jetzt irgendwie, du hast ja jetzt mehr Optionen als jemals irgendwie, weil du irgendwie 250 Seiten nochmal Dokument mit jetzt Ausrüstungsoptionen und so und Einheiten, Datasheets hast und sowas. Aber die Modelle geben das halt nicht, Also, ich will dann so, okay, ich will ja World Eaters spielen.
Ja.
Das heißt, ich will ja jetzt nicht so einen normalen Boulder-Typen haben, sondern der soll ja dann schon irgendwie ein Kettenschwert, eine Kettenaxt und eine Boltpistole in der Hand haben. Und dann gucke ich mir diesen Upgrade-Gussrahmen an, mit den Melee-Weapons und bin so, okay, ich habe jetzt hier irgendwie 10 Schwerter drin und 10 Boltpistolen und dann, ich habe aber eine 20er-Box Marines und so und dann haben die nicht die Posen und dann bin ich auch so, dann gucke ich mir halt die Kornberserker an und bin so, ja, die sind halt schon geiler. Und die sind dann halt auch genau on theme.
Ja.
Ja, deswegen bin ich da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ich werde mir einfach so ein paar Sachen, ich werde, glaube ich, einfach drauf scheißen, wie die Liste irgendwie zusammen funktioniert, sondern ich werde mir irgendwie einen Leviathan Dreadnought holen, weil den finde ich richtig cool. Und dann mal gucken, was sich noch anbietet. Ich mag noch Terminatoren. Ich bin Terminatoren in Heresy finde ich geil. Also die Kataphrakti und so.
Ja, da
die
bin gefallen ich, mir sehr gut. Bin ich komplett raus. Also der komplett Look and Feel bin ich raus. Ich finde die Thermis nicht so geil. Da finde ich die Thermis bei 40k viel cooler. Auch mit, mit dieser Hundeschnauze. Die Helme finde ich richtig nice. Also alles, was das Aussehen angeht, da bin ich raus. Ja. Und deswegen, ich würde mich gerne mitreißen lassen, weil ich finde ja Heresy, ich liebe Heresy, wir alle lieben Heresy, was die Lore angeht, aber was die Modelle angehen, nee, da gibt's nichts, wo ich sage, boah, da brenne ich jetzt gerade für, das finde ich irgendwie cool und mir fehlt auch so ein bisschen die Varianz.
Ich finde, das größte Problem ist da halt leider, man hat quasi immer, also die ganzen neuen Sachen, mit den aktuellen Gussrahmen, die sind halt, da fehlt halt Vollvarianz, weil das halt, weil jeder das benutzt. Ja. Das heißt, jeder will ja auch die neuen Sachen benutzen. Und die ganzen so Kalt-Specific ein, nicht Kalt, Legion-Specific Units, die sind so alt alle, die sehen so kacke aus. Ich habe mir die Red Butcher Terminatoren nochmal angeguckt und bin so, boah, die sehen echt nicht mehr gut aus.
Ja.
Also denn der eine mit den Äxten irgendwie so steht, wo ich so bin, ah, das geht gar nicht klar. Also da
so und dann zahlst du
80 Euro,
ja, für damit fünf du einen Stücklotsen hast.
Ja.
Ja.
Das ist verrückt. Aber
ja. Deswegen
lass uns mal nicht so viel Zeit mit
dem. Ich bin wie Thaddäus, der irgendwie sieht, wie so Patrick und SpongeBob draußen irgendwie sich auf Heresy freuen und ich bin so, ich wäre gern mit draußen und würde mit euch gern mitspielen und mit mich mitreißen lassen, aber.
Also ich habe jetzt gesagt, also ich werde es wahrscheinlich nicht durchhalten, aber ich muss es auch auf eine Art durchhalten. Ich habe gesagt, wenn nach dem Rock'n Rumble, also Mitte November, wenn da noch alle Heresy spielen, dann gehe ich rein, dann gehe ich richtig rein. Ich würde wahrscheinlich vorher den Angron aufbauen und so, weil der ruft nach mir irgendwie, aber mal gucken. Aber lass uns mal nicht so viel Zeit mit jetzt so Spielthemen
verschwenden. Ah ja,
denn es gibt ja neue Lore-Details, die du mir mitgebracht hast, die ich noch gar nicht kenne.
Genau. Nee, da sind wir nämlich.
Das
ist nämlich das Thema. Ja. Ich hab's auch nur am Rand mitbekommen, oder was heißt am Rand? Mein YouTube wurde gespült, mein Internet wurde gespült, überall hieß es auf einmal, es gibt neue Lore, weil es sind ja jetzt Black Templar und Cray Knights rausgekommen. Mhm. Und in den Kodizes steht ja auch immer Lore-Zeug. Das ist ja dann immer so ein bisschen die neue Lore von.
Ja.
Und vieles ist dann irgendwie same, oder es gibt halt so einen kleinen Twist und kleinen Flavor. Bei den Cray Knights gab es jetzt so ein Big Reveal, weil die haben ja ihr Schmuckkästchen und in diesem Schmuckkästchen haben die ja eine Befehlsrolle. Mhm. Und es war jahrelang, oder seit Cray Knights gibt es große Geheimnis. Was steht da drin? Was ist der finale Befehl? Der finale Befehl vom Imperator. Und jetzt im Codex wurde das Big Revealed, was steht da drin? Und das war der große Aufreger. Und du hast es nicht mitbekommen?
Ich hab's nicht mitbekommen.
Dann würde ich jetzt wirklich mal, also ich würde es witzig finden, was glaubst du, haben die Cray Knights als obersten, allerwichtigsten Befehl in ihrem Schmuckkästchen, was sie halt rausholen, die Schriftrolle, und dann, jetzt kommen wir nämlich zum Intro, reingucken und das lesen und denken, aha, das will Daddy von uns.
Boah, das ist eine gute Frage. Also, weil wenn es ein Aufreger ist, muss es ja irgendwas Quatschiges sein, ne? Also, es muss ja irgendwie mit dem Webray Project eigentlich zusammenhängen. Das heißt, und die chillen ja die ganze Zeit irgendwie im Warp und sind da irgendwie öfter mal unterwegs. Das heißt, es könnte sowas sein wie, keine Ahnung, vielleicht irgendwie so Terra abschirmen oder sowas. Oder irgendwie, das muss irgendwas super Esoterisches sein, oder?
Inwiefern?
Ja, so, keine Ahnung, die Knochen von Konrad Kurs müssen in den Kornvulkan geworfen werden und dann, weiß ich nicht, gehen die Milchpreise auf Terra runter.
So ähnlich. Nein, also das Ding ist, kurz zu den Cray Knights. Die Cray Knights werden schon in der Siege angeteasert, weil man hat halt supermächtige Psioniker irgendwie gesammelt und hat die halt, bevor die Verräter auf Terra ankommen, hat man die weggeschickt.
Ja.
Also Malkador hat das so ein bisschen angeleiert. Das war so ein Randprojekt, weil man wusste, okay, die Scheiße ist am Dampfen, wir brauchen irgendwie was in der Hinterhand. Und dieser letzte Trumpf waren so ein bisschen die Cray Knights. Und die Cray Knights wurden auf Titan, auf ihrer Ordensfestungsplaneten, wurden die praktisch hingebracht, um trainiert zu werden. Und Malkador hat den gesamten Planeten im Warp versteckt. Mhm. Das heißt, als die Verräter ankamen, niemand wusste, dass es Cray Knights irgendwo gibt.
Ja, Titan ist doch auch irgendwie, ist das nicht so, dass Titan so ganz klein ist?
Das ist so ein Mond oder so. Also es ist wirklich nicht so aufregend.
Ja, aber es ist irgendwie so klein, ist wie so eine Patrone irgendwie in der Realität. Das ist irgendwie wie
ach,
so
das
eine,
wusste ich nicht.
Das da weiß ich, ich weiß das nicht. Ich habe nur, also mein, ich habe wirklich wenig Lore-Wissen zu Grey Knights. Ich habe ja nur dieses Angron-Buch angefangen.
Mhm.
was ich letztes Folgejahr erzählt habe. Und da wird irgendwie sowas erwähnt, aber ich habe auch ganz viel von dem Granite geschwafelt in dem Buch nicht gecheckt. Weil das so durcheinander war. Und ich währenddessen habe ich mein Raccoon Rumble Farbschema getestet und die ganze Zeit nach Farben geguckt. Deswegen habe ich manchmal nur so Sachen überhört wie so, und Titan ist so klein wie eine Revolverpatrone. Und ich weiß was? Okay, keine Ahnung, ist mir, also ich höre einfach weiter.
Okay.
Ich warte darauf, bis die World Eaters wieder kommen und
Der Planet war im Warp und dort wurden die ausgebildet und trainiert, wo die Zeit natürlich anders spielt. Und es war dann auch bei der Siege, wird das auch so in zwei Sätzen mal ganz kurz angeteasert, von wegen, wir haben ja Psioniker weggeschickt. Und da weiß er halt, okay, die chillen auf dem Planeten und werden da zu Krainites ausgebildet. Super krasses Verfahren. Dann, ich glaube, Stand jetzt ist auch die Lore, dass diese Krainites sind ja Space Marines, im Grunde genommen nur so ein paar Prozente mehr, weil deren Genpool oder deren Genmaterial, deren Primarch ist der Imperator selbst. Also der Imperator hat halt selber hier sein Zeug damit reingemischt.
Abgesaftet.
Schön abgesaftet in die Krainites. Dadurch sind die Krainites halt, sind die Krainites natürlich über allen anderen, weil sie am nächsten am Imperator dran sind. Und es gibt wohl auch Lore, wo es halt so ein bisschen heißt, so ein Krainite übertrumpft auch einen Custodes.
Echt?
Dass ein Custodes die Krainite sieht und sagt, ah, okay, das ist das, was der Imperator irgendwann gewollt hätte. Oder das ist so die Krone der Schöpfung sind eigentlich nicht die Custodes, sondern die Krainites.
Boah, ich glaube, ich finde Krainite-Lore einfach echt dumm. Also mich macht es wirklich irgendwie so.
Ja, weil.
Weil ich finde, die fühlen sich an wie die Spy-Kids. Also auch in diesem Ankron-Buch. Da habe ich die ganzen, ihre komischen Gadgets und so.
Ja.
Das fühlt sich einfach an wie so ein Anfang 2000er so Geheimagentenfilm irgendwie so, ich keine Ahnung.
Krainites sind ein spezielles Feld, weil so Artwork würde ich sofort spielen, Modelle finde ich ultra scheiße und all die Lore ist einfach weird. Ja. Die Lore ist so ein, wir wissen nicht, wie mächtig die sind und wie mächtig wir sie schreiben wollen und in meinem Gefühl sind die Custodes stärker und cooler als die Krainites. Aber da ist halt immer so dieses Thema so, die sind halt keine Space Marines, aber irgendwie sind sie doch Space Marines und irgendwie sind sie die krassesten von den krassesten. Sie sind halt die Dämonenkiller des Imperiums und sind halt im Warp verschwunden, wurden da ausgebildet, bla 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 bla. Also die haben schon eine wichtigere Rolle als jetzt irgendwie der gängige Ultramarine und die sind halt schon sehr mystisch und geheimnisvoll und super krass. Das sind Krainites, um euch da so ein bisschen abzuholen, die noch nicht abgeholt sind. Und jetzt kommt's. Die haben halt diesen einen Auftrag und die haben das Genmaterial vom Imperator Intus. Dann stand auch mal im Raum, ob sie irgendwie was die Thousand Suns psionisch mal werden sollten, dass sie irgendwie da der Ersatz sind, waren sie dann doch nicht hinher. Also man merkt, so Krainites Lore ist halt so und niemand rafft's. Und wenn man's rafft, denkt man sich, was ist denn das für eine dumme Scheiße? Und jetzt ist der Aufreger, dass in dem Schmuckkästchen die Rolle geöffnet haben, die haben gelesen, was ist denn der finale Befehl vom Daddy-O? Daddy sagt, wenn ich, und das ist ja gerade das, was in der Lore immer wieder so ein bisschen durchschimmert, das ist ja auch das, was wir in Dawn of Fire, um da mal ein bisschen zu callbacken, schon gelesen haben, dass vermutet wird, der Imperator oder erste Gerüchte kommen auf, der Imperator erwacht. Da ist irgendwie der Warp brodelt, irgendwas ist im Busch, irgendwie der Imperator regt sich wieder auf seinem Thron und alle sind irgendwie in Aufruhr und es gibt ganz viele Gerüchte. Das ist so ein bisschen das, was gerade im Lore gepusht wird durch die Dawn of Fire Reihe und so. Er wird vielleicht kommen. Im Band 4 auch nochmal ein Thema. So. Bleib bei mir. Und jetzt steht in dem neuen Kodex drin, wenn der Imperator kommt, der Imperator hat die Krainites weggeschickt mit Malkador und hat gesagt, wenn ich irgendwann von dem Thron aufstehe, ob ich wiedergeboren werde, egal welcher Gestalt ich komme, bleib bitte bei mir. So, egal in welcher Gestalt ich erscheinen werde oder wenn ich auch einfach nur aufstehe vom Thron und mich mal kurz strecke, egal was passiert, ihr müsst unbedingt mich wieder auf den Thron setzen. Das ist der finale Befehl. Das heißt, wenn ich irgendwann mal aufstehe und denke, ja, ich bin wieder da, müssen die Krainites, bam, den wieder in den Thron boxen. Das heißt, am Ende steht in dem Schriebs, in dem Zettel steht, wenn ich wiederkomme, boxt mich um, auch wenn das ganze Imperium euch dafür hassen wird. Und da sind die natürlich so, also die Fans sind natürlich jetzt gerade so, hä?
Aber das ist, ich finde das, also ich glaube, ich finde den Befehl selber nicht so quatschig, ja. Weil das Ding ist, wenn der Imperator sich ja jetzt vom goldenen Thron entfernt, so man weiß ja nicht genau, wie das alles funktioniert, glaube ich, aber dann ist ja auch großes Problem, weil es war ja schon waren ja schon die Korndämonen auf Terra und so, und ich glaube, wenn da irgendwie dieser goldene Thron so ein bisschen abscheißt, dann ist ja die Menschheit offen quasi für Angriffe. Deswegen, das checke ich schon. Aber warum haben die Custodes nicht den Befehl? Also warum die Grey Knights? Weil die Grey Knights, die sind doch irgendwo anders unterwegs. Also die sind doch überhaupt nicht auf Terra und warten da irgendwie jetzt drauf, den Imperator dann umzuboxen, wenn er aufsteht. Sondern die sind doch halt irgendwie alle verstreut über die Galaxis. Weil das ja auch, das ist auch eines der Dinge in dem Angron-Buch, das der Grey Knight beschreibt, so. Der war seit hunderten Jahren nicht mehr auf Titan und hat seine ganzen Bros und so seit Ewigkeiten nicht gesehen, weil der halt irgendwie unterwegs war und halt so Dämonentöten-Sachen gemacht hat. Also die haben noch eine ganz andere Rolle irgendwie.
Ich glaube, dieser Job wäre tatsächlich Custodes-Material.
Ja.
Sehe ich genauso, dass die halt irgendwie dafür sorgen müssten. Die haben den Befehl aber nicht. Ich finde halt, das ist auch das, was ich so ein bisschen gelesen habe in Kommentaren, in Foren, ist halt oft der Aufreger ist so, wie sollen die das schaffen? Weil die müssten ja in den Palast eindringen, wo die Custodes sind, die müssen die Custodes platt machen und den Imperator platt machen und ihn auf dem Thron widersetzen. Also muss er den, egal in welcher Form er wiederkommt, du musst den ja bändigen, dieses mächtige Wesen, und ihn dann halt wieder auf den Thron setzen. Und das widerspricht halt so allem, weil in dem Zettel steht halt auch nicht drin, wie sie es machen sollen.
Ja.
Und wenn man dann so an die Siege denkt, da gibt's eine Szene, wo der Imperator einfach nur durch sein psionisches Mind-Ding Custodes tötet. Der zieht den einfach den Stecker. Custodes, die für uns als Leser ja schon beschrieben werden als das Allermächtigste. Der guckt die halt an, merkt halt, die sind so slightly korrumpiert von Horus, oder auf dem Schiff passieren halt weirde Sachen, und er weiß, okay, ihr könnt leider nicht weiter mit mir mit zum großen Finale. Deswegen, zack, knipst er die aus. Der zieht den Stecker, diesen mächtigen Wesen. Und da soll ein Crane halt den dann wieder auf den Stuhl bringen. Deswegen habe ich dir dieses Meme geschickt von der Oma und der Pflegerin, die sagt so, ja, wo der so, ja, früher, also ich bin ja so ohne Thron. Ja, setz dich mal wieder hin. Alles gut, Daddy. Das ist ja das Meme.
Besonders der Imperator muss ja auch jetzt, also wenn er jetzt aufstehen würde, dann wäre der ja auch wahrscheinlich um ein Vielfaches stärker als in der Siege, weil er ist ja basically der fünfte Chaos-Gott.
Ist er nicht geworden.
Also ist er nicht geworden,
aber die Siege nicht zu, also ja, jetzt habe ich die Siege gespoilert. Das war, er stand auf diesem Scheideweg, wird das oder wird das nicht?
Das ist ja, ich glaube, das war ja quasi das Warpray-Project, oder? Das.
Nee, das war einfach nur, das Warpray-Project war einfach nur, das, die Elder reisen ja ohne den Warp zu bedienen durch die Tore.
Ja,
und er wollte einfach, dass die Menschheit unabhängig vom Chaos und vom Warp ist. Deswegen hat er ja Religion down gehalten und hat gesagt, ich arbeite da was daran. Wenn das fertiggestellt ist, scheiß auf den Warp. Dann geht er natürlich auch ein, weil wir den nicht mehr nutzen. Dann ist es wie eine Blume, die nicht mehr gegossen wird. Das war halt irgendwie der Sinn hinter der ganzen Geschichte. Aber das Projekt ist ja zerstört worden durch Magnus' Projektion.
Ach stimmt, so
ist Magnus es. Magnus hat ja ihn warnen wollen, dann ist das ja zerfallen.
Das
und dann
ist
gab's
was für, wir gehen ja in Heresy rein.
Genau.
Ich bin ja noch nicht so tief in Heresy.
Und da sind ja auch die 10.000, also die Custodes werden ja auch 10.000 genannt, weil die mal 10.000 Mann stark waren. Die wurden ja da aufgerieben fast schon in diesem Dämonenkampf, weil da Horden an Dämonen kamen durch das Tor. Riesengeschiss. Und er sitzt ja auf diesem Thron, um das alles irgendwie im Zaum zu halten. Das heißt, wenn er aufsteht, muss er eigentlich wieder hingesetzt werden, damit das Astronomikum, also dieses Leuchtfeuer funktioniert, dass Weltraumreisen funktionieren, dass Dämonen nicht auf Terra kommen. Also das ist schon, was Dämonen angeht, das ist schon die Abteilung der Grey Knights. Aber man versteht nicht, wie sollen die das machen? Wie sollen die das schaffen? Es fühlt sich auch ein bisschen lazy an, meiner Meinung nach. Wenn du das liest, ist es so, ihr baut jetzt gerade in verschiedenen Büchern auf, der Imperator kehrt zurück. Das ist ja irgendwie eine Erwartungshaltung, die du hast. In Dawn of Fire so, die ersten Gerüchte werden laut. Und du als Leser liest es ja und denkst dir, boah, wie krass wird der Moment, wenn der Imperator wieder von seinem Thron aufsteht? Was wird passieren? Was hat es für einen Impact aufs Imperium? Wird Abaddon einfach weggeklatscht vom Imperator? Also all diese Fragen, das ist ja, deine Fantasie fängt ja an zu wirbeln. nur damit so ein Codex um die Ecke kommt und dir praktisch schon den Hint gibt, na, freu dich nicht zu sehr drauf, weil wenn das passiert, schreiben wir in 3 Sätzen den wieder auf seinen Stuhl.
Ah, vielleicht wird er auch ein Antagonist.
Das ist nämlich so ein bisschen das Ding, dass der Gilliman oder Gaiman sagt ja in der Dawn of Fire-Reihe und in Dark Imperium, ich glaube, es war Dark Imperium, ich bring's ein bisschen durcheinander. Ich habe mit meinem Vater geredet, ist nicht mehr mein Vater. Mhm. Weil dadurch, dass der halt auf dem Thron sitzt, der kriegt ja jeden Tag, werden ja 1000 Psioniker ihm geopfert.
Ja.
Der frisst die Seelen oder wird von diesen Seelen gespeist. Und dadurch hat er gar kein Ich-Bewusstsein mehr, sondern er spricht halt mit Millionen von Stimmen und seine Gedanken sind halt super weird. Und Gaiman hat halt gemerkt, so, der ist halt, alle Leute, die ihm geopfert wurden und noch mehr, steckt da irgendwie drin. Also er ist halt einfach nur so ein Schwobbel, die Masse an irgendwas. Ja. Und wenn der mal aufsteht, kann halt auch sein, der ist halt völlig degeneriertes Monstrum, Dämonenvieh. Dann ist es natürlich sinnvoll, dass die Grey Knights kommen und ihn umboxen. Aber da gibt's halt noch die Custodes, die ja dann Gewissenskonflikt haben. All diese Fragen. Aber am Ende, glaube ich, haben die das einfach nur geschrieben, damit, falls irgendwann der Imperator wiederkommt in irgendeiner Publikation, dass es dann so ist, so, und er ist von seinem Thron aufgestiegen und dann kamen die Grey Knights, haben sich direkt reingebeamt und ihn wieder hingesetzt und dann ist es vom Tisch. Also du baust was auf, merkst, okay, das geht halt nicht, das würde das Universum so massiv durcheinander bringen, dass du halt direkt so einen Stopp reinschreibst.
Ja.
Weil das ist das Problem an 40K, du darfst ja nie zu weit gehen,
ja,
weil das ja unmittelbar Einfluss nimmt auf Tabletop.
Ja.
Wenn du zu weit reingehst, dann denkst du so, ja, der Imperator hat das Schwarmbewusstsein getötet, jetzt sind die Tyranniden weg.
Ja.
Geht halt nicht, oder?
Ich glaube, ich fänd's halt so, also ich glaube immer noch, dass dieses ganze Ekklesiarchie-Ding und so und diese Anbetung vom Imperator, die muss ja einen Impact haben, also er muss ja dadurch stärker werden, weil es ist alles immer so symbolisch bei Warhammer und das haben wir auch dann bei Dawn of Fire ja in dem, im zweiten Band, dass diese Symbole so total wichtig sind und schon so ein normaler Chaos Space Marine einfach durch so eine Art Symbol oder so riesige Macht irgendwie bekommt und das muss ja irgendwie einen Impact haben. Ich fänd's irgendwie geil, also mein Pitch für Der Imperator steht auf wäre, Imperator steht auf und wie du gesagt hast, der ist komplette Monstrosität irgendwie und die Custodes bleiben aber so imperatortreu, dass die bei ihm am Start bleiben und dann hast du so, dann werden so die Allianzen geschiftet quasi im 40K-Universum. Wird wahrscheinlich niemals passieren, weil es zu quatschig wäre fürs Tabletop und für die andere Lore so. Aber wie geil wäre das, wenn dann der Imperator und die Custodes und Terra so ihre eigene Faction sind und dann hast du die Space Marines so dazwischen, dass die zwischen Chaos und dem Imperium, imperatortreuen Imperium quasi sind und die Space Marines dann quasi sich gegen den Imperator wenden und eher so eine, eher dann wirklich die Verteidiger der Menschheit sind, weil der Imperator halt total im Abdrehen ist irgendwie oder so. Und eher so ein verrückter König ist oder so. Das fände ich irgendwie geil, aber es ist nicht machbar.
Ich glaube, die haben das da reingeschrieben, damit sie sich darauf berufen könnten, falls sie das irgendwann schreiben, dass sie, ja, es war schon immer herbestimmt, dass die Granats da wieder den Deckel drauf machen und wir wieder am Punkt Null sind. Bei 40K geht's ja ganz oft darum, am Punkt Null wieder zu sein, damit das Spiel weitergeht. Und entweder ist es das oder es ist halt so ein Ding, das haben die in den Codex geschrieben und es ist aber für alle Zeit scheißegal. Mhm. Es ist ja auch dieses, der letzte Aufreger war ja die Custodes, es gibt weibliche Custodes. Riesenaufschrei und jetzt, so Custodes werden immer noch gekauft, Custodes werden immer noch gespielt und die Lore geht auch ganz normal weiter. Und es ist einfach nichts. Und ich glaube,
das ist ja auch so ein Ding so hinter diesem Aufschrei, weil das ist so mit den weiblichen Custodes. Du hast, glaube ich, halt diese Codex-Writer, die Lore schreiben, aber die auch so nicht so ultra kontrolliert werden, glaube ich. Also ich glaube, meine Theorie ist, dass die Codex-Writer meistens relativ frei irgendwie darin sind, in den Details.
Mhm.
So, die müssen quasi diese, so eine große, so einer großen Narrative folgen und können jetzt nicht irgendwie sagen, so die Grey Knights sind jetzt die Blue Knights und irgendwie, keine Ahnung, die haben jetzt eine komplett andere Rolle so, aber in den Details sind die, glaube ich, relativ frei. Und bei diesem Female Custodes Aufreger, da stand ja dann bei den Outlets im Internet, die sich so krass darüber aufgeregt haben, stand ja eine ganz andere Agenda hinter. Ja. So, das ist ja wieder, da sind wir halt am Ende mit einem sehr politischen Thema, was jetzt auch nicht hier so quasi
in den Podcast
reinpasst.
Ja.
Aber das will ich mal irgendwie so mal loswerden, so, es ist für überhaupt niemanden eine Bedrohung, dass es irgendwie weibliche Custodes gibt oder sowas für die absolut. Lore. Weil das, Leute, das ist 40k-Lore, da kann alles passieren. Und das ist das Schöne, auch das Schöne daran, dass alles möglich ist und dass es so eine große Sandbox ist. Und jeder, der sich darüber aufregt, der hat einfach Warhammer nicht verstanden.
Ja. Es ist auch absolut, aber es war für mich so, ist so egal. Es ist völlig egal.
Deswegen
ist völlig egal und ich glaube, das Grey Knights Ding, auch wenn es politisch nicht geladen ist im Vergleich zu dem Custodes Ding, am Ende glaube ich auch völlig egal. Aber
es ist ein ähnliches Detail, wo quasi auch große Aufregung ist. Und ich fänd's ein bisschen wack, wenn diese ganze Auflösung von Dawn of Fire dann ist, der Berater steht auf und dann kommt irgendwie Kaldor Draigo und
so,
raucht irgendwie seinen Joint fertig. Tschüss. Und setzt ihn wieder hin und zieht sich ja seine Sonnenbrille auf und fliegt wieder in den Warp. Das fänd ich irgendwie sehr wack, aber
das, ja, Crane halt so ein bisschen wie die Altenpfleger. Der alte Mann, der aufsteht und die sagen, nee, bleib mal bitte sitzen. Okay. So, und dann war's das halt. Also, ich glaube, am Ende ist es voll egal.
Der Ursprung von dieser ganzen Quatsching Great Loss ist ja, glaube ich, der 5. Editionskodex.
Mhm.
Als auch die ganzen aktuellen Modelle rausgekommen sind. Weil vorher waren die ja eigentlich auch, weil das finde ich auch so weird, dass die jetzt so ein Riesenthema sind. Ich meine, klar, Lore entwickelt sich. Aber als ich damals angefangen habe mit 40k, waren Grey Knights irgendwie so eine krasse Randerscheinung.
Ja.
Da gab's halt diese Zinnmodelle, aber eigentlich waren die einfach nur so Allies. Also die waren ja so einfach Teil der Inquisition und so.
Ja.
Das sind halt so Special Space Marines, die halt mit der Inquisition irgendwie arbeiten.
Mhm.
Aber dann erst in der 5. Edition, als sie dieses Full Release hatten, waren die erst so ein volles Thema. Und ich habe das Gefühl, dass aber GW auch seitdem irgendwie nicht so richtig weiß, was sie mit denen machen sollen, weil die ja auch nicht wirklich neue Modelle bekommen haben.
Ja, also
ich glaube, es gab hier den
super
Grandmaster Voldos, es gab Crow
und
sonst sind es, glaube ich, immer noch alles die alten Modelle. Also
das ist so ein bisschen schade, weil ich die an sich von den Modellen eigentlich cool finde, aber die haben halt einfach keinen Oberkörper. Das ist halt so ein bisschen das Modellding, was die Story angeht. Ja, ich glaube, das Codex-Ding, das wird am Ende völlig egal sein. Das ist jetzt ein Aufreger, wo Leute sagen, so, was wird denn passieren? Nichts wird passieren. Das steht in einem scheiß Codex. Der Imperator wird noch für Jahre auf seinem Thron sitzen. Also in unserer Echtzeit-Jahre wird das nicht passieren. Weil ich finde, so ein großes Ding wie der Imperator steht wieder auf, da sind wir in einem Endtimes-Level. Ja. Also Fantasy Endtimes war ja, okay, Skars hat gewonnen. Und hello, Age of Sigmar. Das war ja wirklich ein sehr, sehr krasser Bruch. Und dann hat man nur noch von der alten Welt geredet, die jetzt the old world ist. Und das heißt, 40k muss erstmal so in die Bredouille kommen, was Verkaufszahlen angeht, dass GW sagt, wir brauchen jetzt hier unbedingt einen Hard Reset.
Aber fändest du einen 40k Endtimes spannend? Das ist, glaube ich, so eine Frage, die ich mir letztens nochmal gestellt habe, weil ich auch irgendwo nochmal irgendwie auf Reddit sowas drüber gelesen habe mit was würde in den 40k Endtimes passieren oder so. Und ich glaube, ich fände es gar nicht so uninteressant. Also ich glaube, ich fände es echt cool, wenn jetzt einfach alle Primarchen rauskommen und zurückkommen so über die nächsten Jahre.
Mhm.
Ich meine, es ist ja schon gerumort, dass dann irgendwie Dorn der nächste ist, der kommt. Und da haben wir auch noch einige offen. Und es hat natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass es sich einfach nur dann anfühlt wie so eine Heresy 2.0. Aber ich fänd's geil, wenn die dann auch irgendwie alle wieder hops gehen, so. Also, weil, ich glaube, irgendwann wird 40k an einen sehr awkwarden Punkt kommen, wenn dann alle, weil es sind jetzt schon alle Dämonenprimarchen da, und wenn dann jetzt noch alle, Imperiumsprimarchen da sind, ist so ein bisschen die Frage, was passiert dann? Also, weil dann sind wir ja wirklich wieder an einem Punkt in der Lore, wo es wieder gar nicht nach vorne gehen kann. Außer, dass man irgendwie das Spiel so krass beeinflusst.
Du hast noch Lorgar, du hast noch Pedorado.
Ja, genau, also ich, nee, also, ne?
Aber also von die, den von den vier hast ja. du ja, stimmt. Du hast halt noch ein paar Loyale noch am Start. Aber ich, also ich finde Endtimes super spannend bei 40k, der Gedanke, weil es natürlich für uns heißt, es würde sehr viel sich verändern, es würde sehr viel neu werden, aber neu heißt nicht zwangsläufig gut. Und wenn ich mir überlege, rein vom Spiel, und das müssen wir ja nochmal, wir reden halt über Lore und Lore ist unser Hauptthema, aber es ist halt leider ganz viel verbunden mit dem Spiel.
Ja.
Wenn wir uns da überlegen, 10. Edition, allein dieser Hard Reset, was die Regeln angeht, so Psychic Faces raus. Wie viele Leute haben damit gestruggelt? Wie viele Leute sind da abgesprungen, sagen, ey, 10. ist nicht mehr meins und sind dabei geblieben? Wie viele Leute mussten sich da echt so ein bisschen hart dran gewöhnen? Das hat ja irgendwie einen Ruck gegeben. Jetzt stell dir vor, die machen so ein Endtimes-Ding mit 40k.
Ja, das wäre crazy.
Das wäre crazy und es wäre ein Riesenrisiko und dieses Risiko muss ja gerechtfertigt werden. Ja. Und solange die Zahlen stimmen, solange sich die Space Marines verkaufen, ist es ja überhaupt nicht dran.
Ja.
Das Ding an Old World oder an der End Times war ja einfach, das habe ich letztens gesehen, dass die Space Marine Tactics Space Marine Box hat sich mehr verkauft als alle Fantasy-Boxen.
Ja, ja, das war...
Das ist ja batshit crazy. Das muss man sich überlegen. Und da war es natürlich für ein Unternehmen ganz klar, okay, das wird eingestampft. Das ist halt einfach ein Klotz am Fuß. Und 40k ist kein Klotz am Fuß.
Ja.
Das heißt, wir müssen damit leben, dass sich Lore immer so ein bisschen im Kreis bewegt.
Ja.
Und immer irgendwie kurz bevor es einen Durchbruch gibt, geht's dann wieder runter. Und aber so mir, fühlt sich Grey Knights
halt
an.
So
Grey Knights fühlt sich an wie... Wir haben jetzt schon die Umleitung gebaut für den Moment, kurz bevor es durchbricht. Grey Knights retten das Ding. Und das ist natürlich für Leute, die Lore lieben, die gucken da drauf und sagen, hä, ihr erzählt uns, Custodes sind die allerkrassesten, jetzt kommen die Grey Knights, wie sollen die die bekämpfen? Wie sollen die Grey Knights den Imperator, in welcher Form er auch immer wieder kommt, auf den Thron zurückbefördern? Dann hab ich Dark Imperium im Kopf, wo Typhos, der verkackte erste Captain von den Death Guard, no offense Death Guard, aber es ist einfach ein Typ mit einer Sense und der hackt da irgendwie die Grey Knights kaputt in der Schlacht. Und wenn der die Grey Knights kaputt schlachten kann, was sollen die denn jetzt gegen
den Imperator machen? Typhos ist ja auch nicht jetzt irgendwer.
Nicht irgendwer.
Der Mortal Champion von Nurgle.
Ja.
Also Khan ist Khan in 40k. Khan ist, glaube ich, der krasseste Typ auf der Welt.
Ja.
Also wie der kann ja nicht sterben. Also der ist ja quasi Korns favorite guy so.
Ja, es war jetzt nicht ein Guardsman, der den Grey Knight umgeprügelt hat, aber es war halt irgendwie Typhos mit seinen psionischen Fliegen, der den da umgesetzt hat, aber man muss ja irgendwie das Scaling betrachten.
Ja.
Und wenn Typhos einen Grey Knight platt macht und dann hast du den Imperator, der den Typhos einfach umkicken würde.
Wobei, ich glaube nicht, dass der Imperator so mit den, also mit
den Typhos einfach,
glaub, mit den vier Champions, ich glaube, da wird er schon ein bisschen strugglen, oder? Also, weil das sind doch die Champions von den vier Chaosgöttern. Quasi, also so.
Der macht so.
Ich glaube nicht.
Doch.
Vielleicht müssen wir so eine Rubrik im Podcast machen, wie so Anime Power Scaling. Mit so, wer würde gewinnen, wenn Typhos gegen Kaldor Drygo kämpft?
Das ist, weiß ich nicht, korrigiert mich in den Kommentaren, aber ein Typhos, ein Luigi der Ewige, ein Ahriman, die sind doch kleine Lichter. Die sind ja noch nicht einmal ein Licht gegenüber des Imperators, wie er beschrieben wird. Der Imperator, der guckt ihn noch nicht einmal an, da explodieren die. Also ich glaube, da, weißt du, vom Scaling her ist es halt das Problem, dass du alles so überkrass aufbaust, aber das Überkrasse ist dann noch viel krasser, aber da gibt's noch mal das Krasse. Und da sitzen natürlich Leute jetzt zu Hause, lesen ihren Grey Knights Codex und sind so, wie sollen die denn das schaffen? Und Leute tippen in die Tasten und sagen, das geht aber aus den und den Gründen nicht, weil auf Seite 5 von Buch 38.5 wird das und das beschrieben. Und da sind Leute jetzt gerade sauer und Aufruhr und sagen, das ist halt einfach Bullshit. Und meiner Meinung nach hättest du diese Schatulle, dieses Schmuckkästchen einfach zulassen müssen. Weil das war ja immer so ein Geheimnis. Was steht da drin? Lass es doch ein Geheimnis bleiben.
Ja, wirklich aufsparen für dann so, wenn es wirklich dann in die Richtung geht, ja. Man hätte es ja auch dann noch revealen können.
Geil wäre es gewesen, wenn das so ein bisschen gewesen wäre wie die Drachenrolle von Kung Fu Panda. Hast du Kung Fu Panda gesehen?
Ich gesehen.
Kung Fu Panda habe ich letztens mit Anni geguckt. Da gibt's so diese Drachenrolle und da wird beschrieben, der Drachenkrieger wird die Drachenrolle kriegen und wird die lesen und dann wird er halt zu dem mächtigsten Krachen-Typen überhaupt, so zum mächtigsten Krieger. das wird halt die ganze Zeit im Film, wird halt die ganze Zeit beschrieben, es dreht sich um diese Drachenrolle. Und der Kung Fu Panda, der Panda kriegt dann diese Drachenrolle und ist ganz aufgeregt und denkt sich so, okay, was wird da drin stehen? Und sein Meister sagt, also, wenn die Gerüchte stimmen, wirst du durch Zeit und Raum boxen können. Mhm. Es wird überkrass. Und er öffnet die Rolle und da steht nichts drin. Die ist leer. Und er versteht es nicht. Und irgendwann im Film guckt er sich die nochmal an und merkt, dass das Papier spiegelt. Und er sieht sich selbst. Das heißt, er sieht alles, was, ne, dieses Klassische, was auch für Kinder schön ist. Du brauchst nicht Superkräfte, sondern du bist ausreichend. Und das wäre schön für die Grey Knights, dass die Grey Knights.
Ich finde, das ist so ein neoliberales Narrativ von, du musst nur hart genug arbeiten und dann wirst du da dran.
Nein. Es ist so, du so wie du bist ausreichend. Du brauchst keine Superkräfte, du bist schon toll.
Aber konnte dann nicht durch Zeit und Raum punchen?
Der Kung Fu Panda kann ein ganz anderes Zeug, aber das hätte ich cool gefunden. Aber dass die Grey Knights einfach gesagt hätten so, boah, es ist die Zeit der größten Not. Was brauchen wir jetzt? Und dann öffnen die ihre Schmuckschatulle und dann öffnen die dieses Pergament und da ist einfach eine Zeichnung von einem Grey Knight und dann wissen die, es war die ganze Zeit in uns. Ja. Wir sind ausreichend.
Und dann kommt Typhus um die Ecke und senzt sie alle um.
Ja, okay, höchstwahrscheinlich wäre das so, aber das wäre ja schön gewesen. Lass es ein Geheimnis sein oder sowas sein wie, du bist es. Du bist
aber nochmal kurz zum Kung Fu Panda. Ist der am Ende von Kung Fu Panda
nicht? Ist er der Drachenkrieger?
Aber ist der krass? Also kann er wirklich dann fighten?
Das ist das Schöne, der fightet auf seine Art und Weise. Mhm. Als dicker Panda. Und das ist total süß und ist total niedlich. Er ist dann aber nicht so huaha, sondern er ist halt so tollpatschig und in seinem tollpatschig Sein boxt er halt den Antagonisten kaputt.
Ah, okay.
Und das, was ich ganz nett finde. Und so hätte ich mir das für die Grey Knights gewünscht. Aber das ist halt. Mich regt das immer nicht so auf, weil für mich ist es am Ende einfach nur Lore. So, ja, wenn mir das nicht passt, dann lese ich halt einen anderen Codex.
Wer würde gewinnen? Kung Fu Panda gegen Typhus?
Der Kung Fu Panda.
Ja?
Ja. Absolut. 100%. Gar keine Chance. Aber da musst du den Film gucken. Der Kung Fu Panda ist echt cool. Und das war so ein bisschen der Aufreger. Aktuelle Lore ist, die Grey Knights haben die Mission, den Imperator auf seinen Stuhl zu setzen. Oder? Das wird nie passieren. Das wird nie passieren, außer wir hören auf, Figuren zu kaufen. Dann wird es passieren. Dann wird es schrecklich schief gehen. Und am Ende kommen wir in den GW und dann wird uns gesagt, ja, du kannst deine ganzen Modelle behalten. Es gibt aber keine Regeln und auch keine Punkte.
Das Age of the Emperor.
Age of the Emperor. Ja, dein Space Marine kann einfach alles. Würfel, stell ihn wieder weg. Age of Sigmar war so scheiße. Das war so eine dumme Kacke. Ja, dann wird das passieren. Also wenn wir aufhören, 40k zu kaufen.
Ich frage mich wirklich krass, was passiert. Also was passiert in der Lore, wenn alle Primarchen wieder da sind? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie dann die Lore aussieht. Weil das ist so dann, also ich hab Bock darauf, dass die alle da sind, weil man will ja jetzt auch die ganzen geilen Centerpiece-Modelle haben. Aber ich frag mich, wie schreiben sie das dann?
Naja, du hast es ja jetzt schon.
Ja.
Angron wird umgeboxt, kommt 8 Jahre, 8 Tage, 8 Wochen, 8 Stunden.
Nee, viel früher. Irgendwie nur, wieder. es sind 8 Wochen, 8 Tage und 8 Stunden, ja.
Ja. Und dann weißt du einfach, okay, der wird umgeboxt, damit ist die Handlung zu Ende. Du weißt aber, okay, in meinem Kopf, ich kann den jetzt trotzdem aufs Tabletop stellen, weil er wieder da ist.
Das finde ich so witzig mit dem 8 Wochen, 8 Tage und 8 Stunden. Auch bekannt als 9 Wochen, 1 Tag und 8 Stunden.
Was? Wie normal?
Das sind ja 8 Wochen.
Ja.
8 Tage und 8 Stunden. Aber es sind einfach 9 Wochen, 1 Tag und 8 Stunden.
Ja.
Das ist aber nur dieses 8, die Zahl von Korn.
Da bist du bei 9 und das ist halt dann Zinsch.
Ja.
Sehr verzwickt. Und Magnus ist ja genauso. Ja, Magnus wird umgeprügelt, ist aber dann im Verborgenen, damit du ihn dann wieder auf dein Tabletop stellen kannst. Also ich glaube, da wird nichts weiter passieren. Was passiert denn jetzt gerade mit dem Laien? Du hast ihn da in der Kiste. So, der ist aus dem Wald gestolpert.
Na gut, da wissen wir ja noch nicht so richtig, was jetzt passiert nachdem, ne? Weil ich glaube, das ist ja auch der aktuellste Punkt in der Lore.
Ja.
Dass der Lion da ist. Also ich glaube, Son of the Forest ist ja, glaube ich, das aktuellste Buch, ne?
Ja, das kann sein.
Also ich glaube, aktuellste jetzt sondern ich glaube, das ist das, was am weitesten vorne ist in der Timeline. Mhm. Weil es gab ja in dem letzten Dawn of Fire-Buch gab es ja diese Timeline-Geschichte. Ja.
Ich glaube, das ist halt, da sind wir halt leider an einem Punkt, wo man sagen muss, okay, es gibt ja noch den Yellow King.
Ja.
Da weiß man nicht, in welche Richtung das geht. Da ist so ein bisschen das Problem an 40k-Lore. 40k-Lore ist immer gebunden ans Spiel.
Aber schreibt uns gerne mal in die Kommentare rein.
Es wird immer so sein.
Wie stellt ihr euch die 40k-Endtimes vor? Was passiert, wenn alle am Start sind? Und welche Befehle haben die Custodes vielleicht noch? Und ja, keine Ahnung.
Du bräuchtest ja dann noch für die, weil ich jetzt gerade den Luigi da sehe im Regal.
Ach so, da guckst du mich.
Genau, ja. Da ist der Luigi. Du bräuchtest ja dann auf der Imperium-Seite noch so Äquivalent-Champions. Also hast ja dann Maneus Gallmann, der dann irgendwie, weißt du, du brauchst ja vier Chaos-Champions, brauchst du noch vier Champions auf der Imperium-Seite und dann clasht das alles und dann ist halt vorbei. Ja, ich glaube, das
genauso vorbei, würde ich sagen, wie diese Podcast-Folge.
Willst du nicht noch mal über deine Space Marine 2-Erfahrung reden?
Nee, das machen wir nächstes Mal, weil wir sind ja schon eine Stunde drin jetzt.
Mm.
Dann reden wir jetzt noch mal eine Stunde über Videospiele. Dann machen wir eine eigene Videospielfolge, würde ich sagen.
Finde ich gut, dann sollten wir uns verabschieden.
Weil ich habe da eh noch, als kleiner Teaser, ich habe mir auch noch Rogue Trader gekauft.
Ah.
Und da hatte ich überlegt, ob ich das vielleicht irgendwie bei Adeptus Gaiman streame oder so. Da muss ich mal überlegen. Da muss ich mal noch technisch gucken. Weil das Ding ist, ich habe so zu Hause nicht so ein Platz, wo ich irgendwie streamen kann. Muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Aber ja, wir gehen jetzt nochmal in Dawn of Fire rein und sagen dann mal bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.